das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Ja, schönen guten Abend. Hier ist wieder Radio Dreieckland mit dem alltäglichen, allabendlichen Nachrichten. Und zwar heute der 19. Februar, Montag. Kurz unsere Übersicht für heute. Heute war ich alleine. Nichtsdestotrotz sind trotzdem einige Beiträge zusammengekommen. Zuerst zu den Kurzmeldungen. Da gab es heute früh einen angesetzten Prozess gegen einen Faschisten. Die zweite Kurzmeldung betrifft die am Samstag stattgefundene Demonstration gegen Faschisten in Frankfurt. Die dritte Kurzmeldung wird sich um Imhausen und zwei dieses Thema betreffende Skandale drehen. Im Weiteren haben wir auch noch Nachrichten aus Gorleben, Neues von der Platzbesetzung oder nicht mehr Platzbesetzung, aber Neues von der Pilotkonditionierungsanlage. Dann wird es geben drei längere Beiträge, sofern uns die Zeit reicht. Das gleiche Problem wie immer. Und zwar haben wir als Vorblick auch auf eine Veranstaltung heute Abend zu Hamburg. Eine Veranstaltung, in der es gehen soll um das Schanzenviertel. Und auch dann von den Leuten, die heute Abend die Veranstaltung mitbestreiten, werden eventuell noch Neuigkeiten eben aus Hamburg. Das zweite, oder vielleicht fällt dieser Beitrag auch weg, je nachdem, die Fortsetzung einer Diskussion, die wir letzte Woche am Dienstag kurz angefangen hatten. Und zwar gab es dort eine Auseinandersetzung mit von Radio Dreieckland mit Radio St. Pauli. Und da gibt es eventuell heute Abend die zweite Hälfte dazu. Und als letzten Schwerpunktbeitrag heute Abend Asyl. Und zwar gab es heute eine Pressekonferenz der Grünen in Stuttgart. Da wurde berichtet eben über die Hintergründe zu dem Karlsruher Modell. Was ist mit diesem Karlsruher Modell und mit der dahinterstehenden zentralen Abschiebestelle auf sich hat, das erfahrt ihr dann aus unserem letzten, aus meinem oder unserem letzten Beitrag heute Abend. So, jetzt kommen wir zu unseren Kurznachrichten für heute. Blödes Mikrofon hier, klappt immer runter. Funktioniert einfach nicht die Technik hier richtig. Die Nachrichten heute. Heute früh begann der erste einer Reihe von Prozessen gegen Faschisten in Freiburg. Nach einem Flugblatt zur Mobilisierung, den Prozess zu beobachten, ging es in dem Prozess heute um einen Überfall von einer Gruppe Neonazis, die sich Freiburger Hooligans nennt, unter anderem auf das autonome Jugendzentrum Kirchzarten. Dieser Überfall soll sich folgendermaßen abgespielt haben. Am 29. Juli 1989 rückten 15 Skins und andere Faschisten ins AJZ Kirchzarten ein. Nach kurzem Umschauen und Drohungen wie Rotfront verrecke und euch linke Schweine bringen wir um, schlugen sie gezielt Besucherinnen und Besucher und Einrichtungen zusammen. Die Bilanz des 10-minütigen Angriffs war, mehrere Besucher und Besucherinnen wurden so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten, Fenster und Einrichtungen demoliert. Dazu, wie gesagt, versammelten sich heute früh 50 bis 60 Leute vor dem Amtsgericht, um diesen Prozess zu beobachten und zu verfolgen. Stellte sich jedoch nach einiger Zeit heraus, dass der Prozess nicht öffentlich ist. Nach kurzem Beratschlagen hat man sich dann halt aufgelöst. Auf jeden Fall werden diese Prozesse, wo heute jetzt das erst der erste Prozess ist, im Auge behalten und es wird versucht, auch über das Radio hier eine breite Öffentlichkeit zu der Problematik zu schaffen. Hierzu der nächste Prozesstermin, der wahrscheinlich auch öffentlich ist. Das ist nächste Woche Dienstag, also am 27.02.1990, auch wieder um 9 Uhr morgens im Amtsgericht Freiburg. So, und fast übergangslos die zweite antifaschistische Mitteilung heute. Am Samstag verhinderten 1500 Antifaschisten und Antifaschistinnen eine NPD-Kundgebung in Frankfurt. Es verlief nach dem üblichen Szenario. Die Polizei knüppelt auf die Demonstrantinnen und auf die Demonstrantinnen ein, um die Faschisten und Faschistinnen zu schützen. Antifaschistinnen wurden und wie immer festgenommen. Interessant im Zusammenhang die Äußerung des Vizeleiters der Polizeipressestelle, Herr Kraus. Er will die Gruppe Antifas und Faschos voneinander trennen, um Ausschreitungen zu verhindern. Wörtlich, jetzt zitiere ich aus der Frankfurter Rundschau, der NPD sei eine Durchführung ihrer Demonstration zu ermöglichen. Das macht wieder deutlich, was für eine Gesinnung bei der Polizei herrscht. Weiter heißt es in der Frankfurter Rundschau zu den Bulleneinsätzen, so stellte sich die polizeiliche Taktik, so es überhaupt ein bündiges Konzept gab, sehr diffus dar. Ich frage mich dabei, inwieweit nicht Knüppeleinsätze nach außen immer diffus erscheinen, Wasserwerfer immer diffus umherspritzen. Aber das Ziel ist eindeutig klar. Die Bullen knüppeln und spritzen auf Antifaschistinnen. Und somit werden diffuse Knüppeleien extrem gezielt eingesetzt. Eins aber scheint den Antifaschistinnen gelungen. Die Öffentlichkeit ist auf die Nazi- und damit Fascho-Problematik erneut aufmerksam gemacht worden und die Faschistinnen konnten ihre geplante und sogar vom Verwaltungsgerichtshof genehmigte Demonstration nicht durchführen. Sie verschanzten sich, wörtlich zitiert, hinter der mit Deutschlandfahnen behängten Fassade ihres NPD-Zentrums in Frankfurt. Nächste Kurzmeldung. Neuigkeiten zu Imhausen. Zwei Nachrichten zu dem Unternehmen Imhausen Chemie in Lahr, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Auf den zweiten Blick aber verdeutlichen, die Firma konnte in ungeheurem Ausmaß lange Zeit ungeschoren illegale Geschäfte tätigen. Und wenn die Verantwortlichen dann mal in U-Haft sitzen, erhalten sie ungewöhnliche Sonderbehandlungen, die dann auch noch von der Landesregierung, vom Justizministerium als normale Behandlung, also als Nicht-Sonderbehandlung bezeichnet werden. Aber nun die Meldung im Detail. Zum einen, fünf Personen, darunter drei führende Mitarbeiter der Imhausen Chemiefirma in Lahr sind von der Offenburger Staatsanwaltschaft angeklagt, Rauschgift in nicht geringen Mengen hergestellt und vertrieben zu haben. Dabei handelt es sich um die künstliche Droge MDMA, Methylenedioxidmethylamphetamin, eine Substanz, die in der BRD unter das Betäubungsmittelgesetz fällt. Zu Beginn der Imhausen-Umtriebe konnten die Rohsubstanzen für diese Droge legal nach Mittelamerika ausgeführt werden, wo sie zu Tabletten verarbeitet wurden. Diese wurden danach dann von Mittelamerika in den Süden der USA gebracht. Von den in Mittelamerika hergestellten Tabletten wurden mindestens 2 Millionen Stück verkauft. Später im Laufe der Zeit wurden die Tabletten direkt in der BRD hergestellt. Es wurden laut Staatsanwaltschaft 1,3 Millionen Tabletten hergestellt, die dann zum Teil in Amsterdam in einem Blumengeschäft sichergestellt wurden. In den Imhausen-Büchern wurde der Geschäftsvorgang laut BZ-Artikel mit einem Volumen von 48.000 Mark notiert, was gegebenenfalls sogar dem Gegenwert dieser Grundstoffe, das sind etwa 170 Kilogramm, Pulver, also so Chemikalien, entspricht. Und dass sich mit der Droge gut verdienen lässt, macht deutlich, wenn die Verkaufspreise einer Tablette auf dem Schwarzmarkt mit ca. 20 Mark hinzugezogen werden. Bei einem Absatz von den oben genannten 1,3 Millionen Stück in Deutschland hergestellt, ergibt sich daraus ein möglicher Gesamtbetrag von 26 Millionen DM. Die Anklage gegen die Mitarbeiter der Firma Imhausen lautet aber gleich mit der Anklage, wenn eine Person hier in Freiburg mit 10 Gramm oder etwas mehr Dope erwischt wird. Verdacht auf Vertrieb von Rauschgift in nicht geringen Mengen. Jetzt zu der zweiten Meldung zu Imhausen. Es sitzt in Mannheim in dem vorhergehenden Skandal mit der Firma Imhausen, der Firmeninhaber Dr. J. Hippenstiel Imhausen seit über einem halben Jahr in U-Haft. Zu den Bedingungen seiner U-Haft gibt es Folgendes zu sagen. Grundsätzlich erhalten die U-Häftlinge pro Monat, also grundsätzlich alle U-Häftlinge, circa viermal eine halbe Stunde Besuch. Das macht im Monat etwa 2 Stunden Besuch im Monat. Herr Hippenstiel Imhausen erhielt nun im Zeitraum von ca. 8 Monaten neben den äußerst häufigen Besuchen seines Verteidigers, das ist ja auch gerechtfertigt, 166 Besuche anderer Personen, hiervon 105 geschäftliche Besuche. Das sind pro Monat, wenn man das umrechnet, etwa 20 Besuche, das heißt umgerechnet pro Arbeitstag etwa 1 Besuch. Eine echte Frechheit aus zweierlei Sicht. Zum einen, bei normalen Gefangenen wird unter Umständen ein Besuch nach einer halben Stunde abgebrochen, weil die Besuchszeit verstrichen ist. Und ein normaler Gefangener erhält bis zu 4 Besuche pro Monat, das heißt pro Woche einen. Und Dr. Hippenstiel Imhausen erhält täglich einen Besuch, wobei der Justizminister keine Aussagen zu den zeitlichen Ausmaßen machen konnte, beziehungsweise diese vielleicht nicht machen wollte. Zweitens, der Untersuchungshäftling Hippenstiel Imhausen kann aus dem Knast seine gesamten Firmentätigkeiten weiterführen. Und angeklagt ist er gerade in diesem Zusammenhang, wegen seiner Tätigkeiten als Firmenchef, wegen seiner Tätigkeit dort in der Firma. Er hat also die Möglichkeit, Unterlagen verschwinden zu lassen, als auch weiterhin kriminell tätig zu sein. Und dass diese Vorwürfe nicht aus der Luft gegriffen sind, zeigt ja der erste Teil dieses Beitrags. Letztens ging es rund in Gorleben. Dort ging es um die Pilotkonditionierungsanlage, ein Teil der Endlagerung von abgebrannten Kernelementen, die dort zerschnitten, zersägt und zerkleinert und verpackt werden sollen. Das Baugelände wurde besetzt und unter massivem Bullenaufgebot dann geräumt. Heute aber auch wieder steht Gorleben im Mittelpunkt.
Sie sind gerade im Moment am Räumen. Wir haben heute Blockade gehabt, weil heute ja der offizielle Baubeginn ist.
Ja.
Und seit kurz vor 6 wird das PKA, also der PKA-Eingang und damit auch der Zwischenlagereingang, weil dadurch kann man auch aufs PKA-Gelände fahren, blockiert. Und es wird seit ungefähr einer Viertelstunde jetzt geräumt.
Mhm.
Da kam, also sie hatten einen Konvoi mit Baufahrzeugen, Tieflader, alles Mögliche, den haben sie offensichtlich in der Nähe gesammelt. Und er wird gerade mit Schlagstöcken und Hundeeinsatz und was so dazugehört reingebracht.
Also mit dem üblichen massiven Aufgebot. Ja. Wie viel sind denn da jetzt von euch?
Es wurde, ich weiß nicht genau, wie viel es jetzt zum Zeitpunkt gewesen sind, wie die Räumung losging. Es wurde von knapp 200 so geredet.
Hm.
Das war so vor 2 Stunden ungefähr, wurde das so durchgegeben, die Zahl.
Hm.
Also ich würde mal sagen, um die 200 rum. Es war auch eine Aktion, die im Prinzip Ende letzter Woche so beschlossen wurde oder Mitte letzter Woche. Und ich meine, für sowas kannst du ja auch nicht groß über die Grenzen weg mobilisieren. Ne?
Hm.
Zumal man ja auch nicht weiß, ob sowas länger wie eine halbe Stunde dauert. Ne?
Hm. Ja, klar. Habt ihr denn jetzt irgendwie so die Aussicht, das noch verhindern zu können? Oder was ist eure Absicht jetzt dann quasi damit?
Ja, unsere Absicht ist auf jeden Fall, hier möglichst viel Zoff und Theater zu machen. Dass sie sich das halt auf jeden Fall jetzt überlegen, ne? Ob sie das politisch wirklich durchsetzen wollen. Ne?
Hm.
So parallel zu dieser Geschichte heute Morgen haben sowohl die Schüler in Dannenberg als auch in Lüchow ein bisschen was gemacht, das fand ich ganz toll. In Dannenberg haben sie einmal eine Kreuzung besetzt, nicht lange, aber immerhin. Und in Lüchow hier haben sie so so eine kleine Demo veranstaltet. Es waren auch über 100 Schüler und haben Infomaterial verteilt. Das lief so parallel dann hier.
Oh, toll.
Doch, das fand ich auch ganz schön.
Ja, da danke ich dem aktuellen Informationen jetzt hier aus dem BI-Büro Lüchow-Dannenberg.
Ja, heute Abend findet in Freiburg im Stühlinger Radikaldemokratischer Club Egonstraße 54 eine Information- und Austauschveranstaltung statt mit zwei Menschen, die aus Hamburg angereist sind, die dort im Schanzenviertel seit Jahren aktive Stadtteilarbeit machen. Ich weiß nicht, seit Jahren, aber aktive Stadtteilarbeit machen und den Kulturpalast, ein Musicalpalast, der dort geplant worden ist, auch mit dem Ziel, das Viertel insgesamt umzustrukturieren und der für Hamburg ein Konsum-Unlock-Bereich werden sollte, um Hamburg insgesamt als Kultur oder als Zentrum interessant, als Standort interessant zu machen. Aber dieses Großprojekt war auch dazu angelegt, um das Schanzenviertel und das Flora-Gelände im Schanzenviertel hat eine zentrale Bedeutung und liegt auch zentral, um dort die Umstrukturierung mit dem Holzhammer durchzuführen. Jetzt sind zwei Menschen aus dem Schanzenviertel da. Und wie war denn das? Wie fing heute Abend ist eine Veranstaltung? Ihr berichtet kurz dazu. Und wie sehen denn die Schwerpunkte aus zu dieser Veranstaltung? Oder kurz vielleicht einen Eindruck, um was es dort geht. Schanzenviertel, Flora-Gelände ist in aller Munde oder ist ein bisschen bekannt, auch über Hamburg hinaus, aber nicht konkret, nicht im Detail.
Ja, wir wollen einmal was über das Schanzenviertel selbst erzählen, als einen gewachsenen Stadtteil, in dem die Menschen nicht aneinander vorbeilaufen, sondern auch noch miteinander reden und leben. Wir wollen was zur Geschichte des Widerstandes und zur Geschichte der Verhinderung dieses Musical-Projektes erzählen. Das ist ein Widerstand und eine Verhinderung, die nicht allein von der linksradikalen Szene gelaufen ist, sondern das sind Sachen, die auch zusammen mit den dort lebenden Menschen gelaufen sind. Darüber wollen wir was erzählen. Und wir wollen was erzählen über den Kampf zur Durchsetzung des Stadtteilzentrums Rote Flora. Nachdem das Kurzprojekt an der Stelle zumindest verhindert werden konnte, wollen wir jetzt eben ein Stadtteilkulturzentrum für das Viertel dort aufbauen.
Und wir werden ein paar Dias zum Viertel zeigen, wo zu sehen ist erstmal, wie Architektur in dem Viertel ist und wie die Zusammensetzung, soziale Zusammensetzung zum Teil ist und wollen dann noch ein bisschen oder noch ein paar Dias zeigen über den Widerstand, der da gelaufen ist.
Ja, es ist für uns in Freiburg, wir machen diese Veranstaltung mit euch, um auch hier in Freiburg ein Stück weit eine Perspektivdiskussion mit zu forcieren. Also eine Frage, ob es sich lohnt, als auch aus linksradikalen Zusammenhängen und in welcher Form an dieser innerstädtischen Umstrukturierung, was ja europaweit in allen mittleren bis Großstädten zu beobachten ist, dass dort die Innenstadtbereiche ausgedehnt werden, dass dort Hightech und Yuppie-Viertel installiert werden bis Nobelkonsum, ob es sich da auch aus einer linksradikalen Position heraus lohnt, dort einen gemeinsamen Widerstand anzusetzen. Jetzt habt ihr da schon längere Erfahrung. Inwiefern war das von euch in Hamburg lokal aus dem Stadtteil raus, aus den Leuten, die dort wohnen, dieser Widerstand? Oder war der auch, hat der auch einen Zusammenhang gehabt mit der linksradikalen Zusammenhänge hamburgweit? Oder ist dieser Zusammenhang auch notwendig, um lokal an so einem Punkt auch einen Widerstand effektiv und effizient zu machen?
Also zunächst einmal getragen worden ist der Widerstand zunächst einmal von den linken Zusammenhängen. Sie haben angefangen, sich damit auseinanderzusetzen, Aktionen geplant und durchgeführt, aber das ist nichts, was über die Köpfe der Leute, die dort leben und davon betroffen sind, hinweggehen soll. Und das war uns immer wichtig, mit den Leuten das zusammen auch zu machen. Und so versuchen wir auch jetzt weiterzuarbeiten. Und der Kampf gegen das Kommerzprojekt ist ein Kampf für einen lebenswerten Stadtteil und den wollen wir mit allen dort lebenden Menschen zusammen machen.
Während des Widerstands hat sich auch verschiedene Gruppen von den sogenannten Bürgers zusammengefunden, mit denen wir dann auch so zusammen irgendwas auf die Reihe, also verschiedene Sachen auf die Reihe gekriegt haben, verschiedene Aktionen mit unterschiedlichster Aktionsform. Und das war so eine Qualität in dem Widerstand auch.
Ja, aber ich denke, dazu laden wir alle Hörerinnen und Hörer ein, heute Abend in die Veranstaltung zu gehen. Da gibt es nähere Informationen und vor allem, denke ich, auch Gesprächs- und Diskussionsraum, um aus den Erfahrungen von Hamburg auch nach Freiburg übertragen zu können und auch zu überlegen, wie hier an den Punkten, weil auch in Freiburg stehen verschiedene Großprojekte an, die Lebenszusammenhänge, Wohnzusammenhänge und Stadtviertel zerstören, die auch im größeren Zusammenhang von Freiburg als Regiozentrum, von Freiburg als High-Tech-Forschungszentrum zu sehen sind, die auch, also wenn man Bogen weiterspannt, im Rahmen des EG-Binnenmarktes zu sehen sind und dort auch die tiefere Dimension haben und dort auch die Brutalität auch herkommt, mit der sie durchgeführt werden. Ich denke, dass wir da heute Abend noch weiter diskutieren können. Aber nun vielleicht nochmal zu Hamburg aktuell. Es waren heute Nacht, sind Häuser teilgeräumt worden in Hamburg. Könnt ihr dazu kurz was sagen?
Ja, das handelt sich um die Häuser in der Leitz-Marktstraße im Hamburger Karolinenviertel. Das ist ein Nachbarviertel des Schanzenviertel. Die Auseinandersetzung mit dem Besitzer Nikolai Rabels, dem Spekulanten, ganz klar, dauerten schon über anderthalb Jahre. Die Bewohnerinnen dort, die zunächst Mietverträge hatten, sind von ihm systematisch, oder es versucht worden, sie systematisch zu entmieten. Sie hatten sich gegen das Verfallenlassen der Häuser, gegen die Nichtdurchführung von notwendigen Reparaturen durch Mietkürzungen gewehrt. Sie sind dann vor Gericht unterlegen und jetzt seit einigen Tagen war klar, dass also am heutigen Tag also die gesamte Räumung der Häuser durchgeführt werden sollte. Es war dann so, dass die Bewohnerinnen sich in der letzten Nacht entschieden haben, das nicht widerstandslos hinzunehmen. Es sind dann gestern Nacht um 12 im Karolinenviertel Barrikaden errichtet worden mit über 200 Unterstützerinnen. Die Bullen sind da mit einem massiven Aufgebot aufgetaucht, haben mit Räumfahrzeugen die Barrikaden beseitigt. Es gab zwei Festnahmen in dem Zusammenhang. Und in den frühen Morgenstunden sind dann weitere Räumfahrzeuge, Wasserwerfer, das mobile Einsatzkommando, Bundesgrenzschutzeinheiten angerückt, um die Häuser zu räumen. Die Bewohnerinnen konnten aber dann zusammen mit ihrem Rechtsanwalt durchsetzen, dass die Titel, die juristisch umstritten sind und die eigentlich auch schon juristisch nicht mehr gültig sind, auch nicht widerrechtlich vollstreckt werden. Und so ist zumindest erstmal dahingehend ein Teilerfolg erzielt worden, dass also nicht alle Menschen aus ihren Wohnungen vertrieben worden sind. Die Lage im Moment, so das war der letzte Stand, den wir aus Hamburg erfahren haben, ist so, dass also noch massive Bullenkräfte dort präsent sind. Und dass natürlich also der Rabels zusammen mit den Bullen auch die restlichen Wohnungen räumen will. Er will die Häuser sanieren, wie er sagt, um dann Übersiedlerinnen dort einziehen zu lassen, mit natürlich einer horrenden Gewinnspanne, die er sich erhofft, da rauszuziehen. Aber da ist auch irgendwie noch nicht das letzte Wort gesprochen. Es gibt ein breites Bündnis von Mieterinnenbünden und politischen Parteien und möglicherweise lässt sich da auch einfach noch was politisch durchsetzen gegen die Spekulationspolitik.
Willst du noch was sagen? Ja, und diese Häuser, die jetzt geräumt worden sind, sind im Schanzenviertel oder grenzen an Schanzenviertel an? Und so die Einschätzung von euch, das, was dann am Widerstand aus diesen Häusern rausgekommen ist, jetzt gegen die Entmietung, hängt auch mit der kontinuierlichen Arbeit im Bereich Schanzenviertel oder zur Flora zusammen, dass dort auch gegen so Großprojekte die Aktivitäten auch weiter getragen werden konnten und auch in Häuser reingetragen werden konnten, die jetzt entmietet werden sollen. Ist das so zu sehen oder ist das ganz unabhängig voneinander?
Nee, da gibt es wohl einen direkten Zusammenhang. Also erstens waren und sind die Leute aus der Lama auch am Widerstand an Flora beteiligt gewesen. Und zum Zweiten ist das so, dass genau dieser Rabels, dieser Spekulant, genau einer dieser Vertreter ist, die sie für die Umstrukturierung brauchen. Also der Typ ist 28 Jahre alt, jung, dynamisch und so das, was man so Yuppie nennen könnte.
Ja, und der Polizeieinsatz von heute Nacht auch entsprechend in diesem Wohnviertel mit einem Wahnsinnspolizeiaufgebot, um zu zeigen, hier, also wenn soweit ist, dann wird halt auch mit massiven Polizeieinsätzen geräumt, um eventuell auch da zu spalten, wo zwischen Linksradikalen oder Bürger- und Bürgervereinen, Mieterinnenvereinigungen, was zusammengeht, um dort auch reinzuschlagen in diese Kerbe. Und ich denke, das ist auch ein Ansatzpunkt jetzt in Hamburg oder für uns, dass man genau an dem Punkt vielleicht auch schwerpunktmäßig heute weiter diskutiert, wo kann Widerstand auch zusammenkommen, wenn auch nur punktuell. Und ich denke, dass darin auch eine Brisanz auch für die Gegenseite liegt, dass wenn man das, wenn uns das gelingt in Stadtteilen oder in Städten, dass dann ein Stück weit aus der Isolation raus ein Schritt gemacht wird, der notwendig und wichtig ist. Soweit mal. Und dann laden wir alle nochmal ein, heute Abend in die Veranstaltung 20 Uhr Egonstraße 54 zu kommen.
Gut, danke ich euch noch abschließend, dass ihr ins Studio gekommen seid. We'll be right back. So, das war Musik live from Ghana. Ein Vorgeschmack auf heute Abend, die Sendung um 10:30. African Roots, und zwar war das das Stück Bobobo. Jetzt möchte ich eine unserer Grundsäulen über den Haufen werfen, und zwar ich möchte Werbung machen. Und zwar gleich in dreierlei Hinsicht. Hoffentlich seid ihr erschreckt, hoffentlich hört ihr zu. Und zwar zum ersten, werdet Mitglied im Radio Dreieckland, damit wir hier die Technik finanzieren können, damit wir unseren normalen Sendebetrieb finanzieren können, damit wir Telefonate und so weiter finanzieren können, die notwendig sind, um ein Radio, wie dieses Radio hier ist, über Wasser halten zu können. Mitglied könnt ihr werden, indem ihr entweder hierhin schreibt an Radio Dreieckland, Adlerstraße 12 in 7800 Freiburg, also Adlerstraße 12 hier in Freiburg, oder indem ihr untertags anruft. Im Moment ist es ungünstig, weil ich allein im Studio sitze, ansonsten aber hier im Studio unter 31028, um eure Daten durchzugeben. Für 40 Mark im Jahr, Strich 80 Mark, wenn ihr Gutverdienende seid, 40 Mark Studenten und Nichtverdiener. Gleich übergehend, ohne viel Musik, ohne viel Brimborium, zur Werbung Teil 2. Wir vom Info suchen auch noch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die das Info, also diese allabendliche Sendung auf Radio Dreieckland 102,3 MHz zu gestalten. Und zwar läuft es so ab, dass wir uns irgendwann untertags dann treffen. Meistens sollte das morgens sein. Und zusammensetzen, was ist wichtig am Tag, was möchten wir berichten, ganz individuell Schwerpunkte setzen. Manchmal kommen auch von außen Beiträge rein, um die dann sendefähig, wie ich das heute auch wieder versucht habe, sendefähig zu bearbeiten, damit man abends dann einen Beitrag für die Nachrichten zusammenkriegt. Und dazu suchen wir immer noch permanent Mitarbeiterinnen, denn je mehr wir sind, umso geringer ist dann der Arbeitsaufwand. Und zu diesem Zweck ruft ihr am besten tagsüber mal bei uns oben im Infobüro an, und zwar unter 32 32 4. Da könnt ihr uns erreichen. Oder ihr kommt hier vorbei im Greta-Gelände, das ist auch Adlerstraße 12, und fragt nach den Infoleuten, und ihr werdet schleunigst zu uns geleitet, damit die Arbeitswut nicht irgendwo versandet. Die dritte Werbung, die ich gleich anschließen möchte, ist für das Info-Café. Und zwar ist das das Info-Café, über das informieren möchte und auch als Anlaufstelle dienen soll für die Strategien gegen die Schwermetallverseuchung hier im Grün, wo es ja immer noch alles Mögliche auf sehr wackeligen Füßen, insbesondere hier die Sanierungskonzepte, stehen. Und dieses Info-Café hat also täglich offen bis auf Sonntag. Das heißt Montag bis Donnerstag 10 bis 18 Uhr, am Freitag nachmittags 13 bis 18 Uhr und Samstag 11 bis 17 Uhr. Also Samstag sehr gute Gelegenheit, nach dem Einkaufen nochmal hier aufs Greta-Gelände kommen, zum Kaffee trinken und zum sich informieren über die Schwermetallverseuchung, damit auch dieses Infocafé möglichst viel frequentiert wird, damit es nicht an irgendwelchen finanziellen Schwierigkeiten zugrunde geht. Soweit jetzt die Werbung.
Nachrichten. Bonn, Washington, Moskau, Staatsoberhäupter, Demonstrationen. Faschisten werden mehr, Bullen knüppeln wieder. Gelder werden verschoben, Bush kämpft gegen das Rauschgift. Die Grünen hassen Ausländerhass. Mandela wird freigelassen. Es sitzen wieder mehr Leute im Knast als letztes Jahr. Kohl ist gestorben. Imhausen wird freigelassen. Imhausen hat sich erhängt. Wortfetzen. Inhalte prasseln auf uns nieder. Wir werden überschwemmt. Überschwemmt von Gedanken, von Taten anderer, von Nachrichten. Welche Meldung ist es wert, gesendet zu werden? Was bewegt sich eigentlich noch? Was verursachen wir vom Radio mit unseren Sendebeiträgen? Fragen über Fragen, die aber letztlich in Fragen enden, zum Beispiel, wofür machen wir Radio und wofür höre ich auch Radio? Was will ich von einem Radio? Aber auch, Was passiert mit einem Beitrag? Für wen mache ich diesen Beitrag? Und was geschieht hinterher mit den Beiträgen, außer dass sie archiviert werden? Soweit mein allgemeines Gejammere über den Unsinn des Radiomachens. Nun aber zum ernsten Teil, zur Aufforderung. Ich frage euch, was passiert mit den Nachrichten, die heute gesendet wurden und die noch gesendet werden? Zum Beispiel mit den Kurzinfos über den Faschistenprozess, über die Faschodemo in Frankfurt, über Imhausen. Ändert sich was konkret? Welche Auswirkungen haben Nachrichten überhaupt? Sind die Nachrichten aus Radio Dreieckland wichtig für euch? Und wofür sind sie wichtig? Dazu seid ihr jetzt aufgefordert, im Folgenden hier im Studio anzurufen, unter der Nummer 31028 31028 in Freiburg, wenn ihr zu diesen Fragen Stellung nehmen wollt. Was ist euch wichtig an den Nachrichten?
Ja, und dazu nochmal die Telefonnummer ist 31 31028 31028 hier in Freiburg. Und damit ihr euch das nochmal ein bisschen im Kopf rotieren lassen könnt, noch ein bisschen Musik.
Yeah, special greetings to all black people here in Freiburg. Ja, ich merke, mein Beitrag war nicht provokant genug, nicht provozierend genug. Es gähnt mich das blöde Telefon an. Deswegen und anschließend auch an diese Musik, multikulturell, das heißt auch, wir sollten uns mal um die Asylanten kümmern, die hier nach Deutschland kommen, Schwarze und Weiße. Darum geht es unter anderem, also nicht um die schwarze Problematik, sondern um die Asylproblematik im nächsten Bericht.
Heute fand in Stuttgart eine Pressekonferenz statt, und zwar zu der Praxis des Karlsruher Modells. Es wurde vorgestellt, ein Rechtsgutachten zur Verfassungsmäßigkeit dieses Karlsruher Modells, wo es um Asylbewerber, Bewerberinnen geht und um die Aushöhlung des Grundrechts auf Asyl eben durch dieses Karlsruher Modell. Im Zusammenhang mit diesem Karlsruher Modell steht die zentrale Abschiebe. Nein, es ist nicht die zentrale Abschiebestelle, sondern es ist die zentrale Anlaufstelle, obwohl man das andere genauso abkürzen könnte mit ZAST, Z-A-S-T, zentrale Anlaufstelle in Karlsruhe. Nun befragte ich Maria Kleinschmidt vom AK Asyl hier in Freiburg, was denn überhaupt diese zentrale Anlaufstelle ist und was es mit diesem Karlsruher Modell auf sich hat.
Das Karlsruher Modell ist ein Verfahrensmodell, das in Baden-Württemberg zunächst angelaufen ist, was aber sich auf den Beschluss der Bundesregierung beruft, dass Asylbewerber, die abgelehnt sind, schneller abgeschoben werden können und das Asylverfahren auch nicht mehr so lange dauern, damit nicht zum Beispiel Integrationshindernisse eintreten, die einer Abschiebung dann auch entgegenstehen, weil das ja zum Teil auch, also in üblen Fällen über 6 Jahre dauern konnte ein Verfahren und im Durchschnitt so 2 bis 3 Jahre. Das Karlsruher Modell ist also der Zusammenschluss von Behörden in der zentralen Anlaufstelle in Karlsruhe, darum heißt es auch so. Zentrale Anlaufstelle ist das Lager, kann man wohl sagen, eine Sammelunterkunft von Asylbewerbern, wo die sofort hinkommen, wenn sie in der Bundesrepublik Deutschland um Asyl nachgesucht haben und zum Beispiel in Stuttgart oder Frankfurt am Flughafen ankommen. Dann sind sie dort in Karlsruhe und müssen Asyl beantragen. Sie tun das bei der Ausländerbehörde, an der Zweigstelle der Ausländerbehörde, das ist Polizeibehörde. Dort kriegen sie ein Antragsformular. Es wurde uns gesagt, dass das in allen verschiedenen Sprachen, die vorkommen, also in über 20 Sprachen vorliegt. Ich selber habe das in 6 oder 7 Sprachen gesehen. Und mit diesem Antrag bekommen Sie einen Termin für die erste Anhörung, auch bei der für die erste Niederschrift Ihrer Asylgründe, auch bei der Ausländerbehörde. Das ist dann vielleicht 2 Tage danach. Da müssen Sie die Asylsuchenden ganz ausführlich ihren Weg in die Bundesrepublik beschreiben, ihre Herkunft, Familienstand und Personaldaten und müssen gleich mit einem Dolmetscher zusammen ihre Asylgründe, also ihre Verfolgung darlegen und die Begründung geben, weshalb sie hier glauben, politisches Asyl zu bekommen. Dann wird dieses Papier, dieser Antrag wird durch das, was in Karlsruhe das Karlsruher Loch heißt, das ist ein kleines, so eine Durchreiche in der Wand zur Zweigstelle des Bundesamts für die Anerkennung von ausländischen Flüchtlingen in Zirndorf, also Zweigstelle in Karlsruhe, gegeben. Und dort wird der Asylsuchende nochmal hinbestellt und muss dort auch nochmal seine Asylgründe vorbringen. Und dann wird ziemlich schnell entschieden von diesem Bundesamt für die Anerkennung der Flüchtlinge, ob einer anerkannt wird oder nicht. Und im abgelehnten Fall kann er auch von Karlsruhe aus noch abgeschoben werden.
Soweit der Lauf eines Asylbewerbers, Asylantragstellenden, Antragstellerin, die nach Karlsruhe kommt, die diesem Karlsruher Modell jetzt unterlegen ist. Ich möchte hier kurz zitieren den Herrn Klett. Der Herr Klett, das war bis Dezember letzten Jahres der Leiter der Ausländerbehörde eben in der zentralen Anlaufstelle in Karlsruhe. Der sagt wörtlich, das Karlsruher Modell besagt nur, dass der bisherige Verwaltungsleerlauf beseitigt wird. Na, das ist ja wohl vielleicht ein bisschen kurz gegriffen. Verwaltungsleerlauf soll beseitigt werden. Da gibt es auch andere Stimmen, die dieses Karlsruher Modell wesentlich kritischer sehen. Im Weiteren nochmal Maria Kleinschmidt vom AK Asyl.
Schwierige Sache, die bei dem Karlsruher Modell eintritt, das ist, dass da Leute kommen und glauben, sie sind hier in Sicherheit und müssen sofort vor der Polizei das, was ihnen am allerwichtigsten ist und was ihnen in den vergangenen Jahren auch die allergrößte Angst gemacht hat, gleich offenlegen. Das sind ja Menschen, die mit Polizei schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und die sollen dann auf einmal vertrauensvoll sein. Und das ist sozusagen eine, wie soll man sagen, eine psychologische Hürde für die Asylsuchenden. Das sind ja auch alles Leute, die Behörden gegenüber ein sehr gehorsames, untertäniges Verhältnis haben und nicht so kritisch sind wie wir, wenn man sich jetzt Drittweltländer vorstellt und offizielle Autoritäten.
Die Personen, die eben als Asylbewerberinnen in diese zentrale Anlaufstelle, in die ZAST nach Karlsruhe kommen, haben keine Möglichkeit einer Rechtsberatung zu bekommen. Sie können auch nicht oder nur auf eigenen Wunsch und auf eigenes Drängen hin eine sozialarbeiterische Beratung in Anspruch nehmen. Und sie können sich halt eben nicht auf diese Befragungen einstellen. Hierzu sagte Herr Behnle, und zwar Herr Behnle ist Leiter der Ausländerpolizeibehörde in Karlsruhe, wörtlich: Wir wollen eine objektive Aussage des Asylbewerbers erhalten.
Also das ist ein Kritikpunkt, dass der von so Asylgruppen wie uns erhoben wird, dass die Menschen gar keine Gelegenheit bekommen, erstmal mit jemandem zu sprechen, der ihnen klar macht, wie wichtig diese erste Anhörung ist. Wir haben die zentrale Anlaufstelle besucht im letzten Jahr und da haben wir genau die Frage gestellt und da sagte einer der führenden Beamten dort, dass man das eben nicht möchte, dass die erst mit einem Anwalt oder mit einem Rechtsberater oder mit einer Sozialbetreuerin sprechen, weil man so die echteste Geschichte bekäme. So als ob nachher, wenn jemand aufmerksam gemacht wird auf das, was wichtig ist, die Sache verfälscht wird.
Ja, aber zurück zur Pressekonferenz heute früh. Ich befragte jetzt Rose Glaser, wie das denn mit diesem Rechtsgutachten aussieht, wie diese Verfassungsmäßigkeit noch gewahrt wird oder ob sie schon eingeschränkt ist.
Wir haben eine Studie in Auftrag gegeben, die die Verfassungsmäßigkeit des Karlsruher Modells prüfen soll. Und wir haben ein Kapitel Verfassungsverstoß durch Gesetze, Fragezeichen, und da lautet das lapidare Ergebnis der Studie: Es ist kein Verstoß durch Gesetz, beiden verwendeten Gesetzen ist kein Verstoß gegen die Verfassung zu erkennen. Und jetzt kommt, aber es ist ein Verfassungsverstoß durch die Ausgestaltung der Praxis.
Wie sieht denn jetzt diese Verfassungswidrigkeit der Ausgestaltung dieses Asylverfahrens, dieses Karlsruher Modells im Einzelnen aus? Was für Punkte kritisiert ihr hauptsächlich?
Ich kann das jetzt mal durchgehen. Der Flüchtling wird also bereits am Tag seiner Ankunft gezwungen, erste Angaben über seine Flucht- und Einreisemotivation zu machen. Und kurze Zeit später muss er sich persönlich bei der Ausländerbehörde und kurz danach erneut beim Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge umfassend über sein ganzes Schicksal äußern. Die Lage der Flüchtlinge zu Beginn des Asylverfahrens muss da besonders ins Auge gefasst werden. Flüchtlinge, denen gerade die Flucht in die Bundesrepublik gelungen ist, befinden sich in einer speziellen Lage, auf die das Asylverfahren in besonderem Maße Rücksicht nehmen muss. Dies gilt erst recht für Frauen und Kinder. Die Flüchtlinge sehen sich in einem Verfahren gegenüber, deren Ausgang für sie existenzielle Bedeutung hat. Alle Umstände, die einen Anspruch auf Asyl ergeben könnten, müssen vorgetragen werden. Das heißt, fast der ganze Lebenslauf muss offenbart werden. Die Möglichkeiten, Beratung zu erlangen, sind in Karlsruhe sehr ungünstig. Die ZAST, also die zentrale Anlaufstelle in Karlsruhe, wofür immer zentrale Abschiebestelle sozusagen, ist ja praktisch ein Lager mit dem Stacheldraht außenrum, mit Pförtner, wo also 900 Menschen eingepfercht sind. Da kommen auch Inis ganz schlecht dran und eine unabhängige Rechtsberatung findet in der zentralen Anlaufstelle überhaupt nicht statt.
Findet denn eine Rechtsberatung überhaupt statt?
Es findet nicht statt. Findet gar nicht statt. Ist dort nicht vorgesehen.
Im weiteren Gespräch kritisierte Rose Glaser an diesem Karlsruher Modell,
dass der Schalter, an dem zum Beispiel die ersten Papiere zu erhalten sind an der Ausländerbehörde, dass dieser Schalter nur 2 Stunden am Tag geöffnet ist. Dass da Personal arbeitet, das noch nicht mal der englischen Sprache mächtig ist und solche Dinge. Dann ist es sehr chaotisch. Und 5% der AsylbewerberInnen kommen nicht zu dem Termin. Und wenn sie nicht zu dem Termin erscheinen, dann kann das verschiedene Gründe haben. Auch die, dass die Asylbewerber beim Ankunft in dieses Riesenlager, wo sie dann gleich 3-4 Termine erhalten, nämlich gesundheitliche Registrierung, polizeiliche Registrierung anhören, vorm Ausländeramt Anhörung, vorm Bundesamt, dass sie gar nicht abschätzen können, welcher Termin zum Beispiel wichtig ist.
Ja, wieder Maria Kleinschmidt vom AK Asyl.
Wenn einer das nicht unterscheiden kann und niemanden fragen kann, dann geht er zu dem einen hin und zum anderen nicht und dann war es falsch. Und wenn er nicht zur rechten Zeit erschienen ist bei der Polizeibehörde, dann kann es sein, dass in einem ganz schlimmen Fall sein Asylantrag als wegen Nichtmitwirkung für unbeachtlich erklärt wird oder für nicht gestellt erklärt wird. Und das hat sehr schlimme Folgen. Zu diesen Sachen gibt es Anfragen von den Ausländerbeauftragten.
Was kam denn dann raus bei diesen Anfragen? Wie lange wird denn gewartet?
Also 45 Minuten schon und manchmal kann man, wenn man sich entschuldigt, auch am nächsten Tag dann noch kommen. Aber also uns hat man, als das anlief, das Modell, auch schon Fälle gesagt, dass nach 10 Minuten die Sache gelaufen war. Ja. Und in der Hinsicht bewegen sich die Probleme.
In der Regel geht es im 10-Minuten-Takt. Hm. Also ist alles von vorn bis hinten unmöglich und ist eine Aushöhlung des Grundrechts auf Asyl durch die Ausgestaltung der Praxis.
Ja. So, die Grünen sind also der Meinung, dass diese Asylpraxis gestoppt werden muss und dass es eben darum geht, diese Verfahren, die jetzt durchgeführt worden sind und die zu keinem positiven Ergebnis kommen können, dass die gestoppt werden und dass diese eine Dezentralisierung der Behörden wieder vorgenommen werden muss. Jetzt haben wir noch einen Anruf. Kannst du mich hören?
Ja, ich kann dich hören.
Okay, dann sag du nochmal, du wolltest noch was ergänzen.
Ja, ich wollte zu dem eben vorgetragenen Beitrag noch was ergänzen zum Thema Flüchtlinge Karlsruhe Modellen. Und zwar bin ich vom Flüchtlingsrat in Freiburg. Also allein fangen wir mal da an, die Auswirkungen von diesem Karlsruher Modell. Die sind einigen Freiburgerinnen und Freiburgern sicher bekannt. Beispielsweise die Frau Unwar, die kurdische Frau mit ihren 6 Kindern, die vor 3 Wochen ungefähr in einer Nacht- und Nebelaktion abgeschoben wurde, während ihr Duldungsverfahren noch lief, beispielsweise. Das war nicht das erste und einzige Mal. Also es wurde versucht, sie abzuschieben. Es ist in letzter Minute auf dem Flughafen Frankfurt verhindert worden. Wie gesagt, das ist eine Neuerung. Ne? Also während da Verfahren noch am Laufen sind, das ist eine Verantwortlichkeit dieser ZAB, Zentrale Abschiebebehörde, ZAB heißt die. Des Weiteren, dass viele, ich weiß jetzt von kurdischen Flüchtlingen hier in Freiburg, bereits nach 6 Monaten schon fast das gesamte Verwaltungsgerichtsverfahren durchlaufen haben, was normalerweise sehr, sehr viel länger gedauert hat. In ihren Fällen bedeutet das eine Abschiebung, eine schnellere Abschiebung und nichts anderes. Also da ist von Humanität oder so nichts zu spüren. Ne? Mhm. Zu den Hintergründen fragt man sich ja eigentlich, warum das Ganze? Irgendwo vollkommen unverständlich, unmenschliche, inhumane Maßnahmen, warum überhaupt? Ne? Und ich denke, es steht im Zusammenhang beispielsweise auch mit dem neuen Ausländergesetz, dieses, was gerade jetzt Februar, März durchgepeitscht werden soll. In dem ist beispielsweise das Rotationsprinzip vorgeschlagen, was auch die faschistischen Republikaner vorschlagen. Also dass ausländische Leute hier für einen begrenzten Zeitraum, 1 Jahr, 3 Jahre, hier arbeiten dürfen und dann wieder rausgeschmissen werden. Ein weiterer Hintergrund sicherlich EG 92, sogenannte Harmonisierung. Auch das Schengener Abkommen zwischen Frankreich, Benelux und Bundesrepublik sind Hintergründe. Ich denke, weitere Hintergründe, wenn man das ganz weit versucht zu begreifen, zu fassen, was es eigentlich bedeutet, ist da auch die jüngste Äußerung von Generalbundesanwalt Rebmann zu verstehen, der also gesagt hat, nachdem jetzt im Prozess gegen die Angeklagten aus der PKK vom kurdischen Befreiungskampf in Düsseldorf, 129a-Prozess, 6 Leute freigelassen werden mussten, 7 sogar, also mangels dünner Beweislage. Na gut, nächstes Mal schieben wir solche Leute, die als Terroristen angesehen werden, einfach ab. Ne? Das ist auch im Hintergrund. Jetzt wollte ich noch einen Literaturhinweis geben zu dieser zentralen Abschiebebehörde da in Karlsruhe. Karlsruher Modell, gibt es eine Broschüre vom Flüchtlingsrat in Karlsruhe. Und diese Broschüre sowie das Freiburger Waldkircher Südbadische Info gegen Abschiebung, gegen herrschende Flüchtlingspolitik, denke ich, können wir einfacherweise über ein und dieselbe Adresse bestellen. Und zwar ist das Flüchtlingsrat Freiburg, CO-ADW, Aktion Dritte Welt, Kronenstraße 16 in Freiburg. Flüchtlingsrat Freiburg, Kronenstraße 16 über die Aktion Dritte Welt in Freiburg. Vielen Dank.
Gut, danke ich dir auch, dass du noch die Ergänzung so und deine Sichtweise nochmal dazu gebracht hast. Ne? Danke dir, ciao. So, und ganz schnell, ganz flott am Ende heute Abend unsere Veranstaltungshinweise, und zwar die, die morgen auch noch bei der Wiederholung Wichtigkeit haben zuerst, und zwar am Dienstagabend im Jos Fritz um 20 Uhr, also in der Wilhelmstraße 15 im Jos Fritz, die Volksküche. Was es zu essen gibt, konnte heute leider noch nicht recherchiert werden. Zweitens gibt es morgen Abend, also auch am Dienstagabend um 19.30 Uhr im Vorderhaus in der Fabrik Habsburger Straße 9 die Jahreshauptversammlung des Freundeskreis Radio Dreieckland. Also das ist die Hörer- und Hörerinnenversammlung. Es sind eingeladen alle, die sich am Projekt Radio Dreieckland interessiert zeigen, die Mitglied sind oder Mitglied werden wollen. Das am Dienstagabend 19.30 Uhr, um so das Einblick zu bekommen und das Vorgehen im Weiteren im nächsten Jahr zu diskutieren. Weiterer Veranstaltungshinweis für heute Abend, und zwar in eigener Sache. Bei uns hier Radio Dreieckland UKW 102,3 MHz von 20 bis 21 Uhr hört ihr im Umweltmagazin Global 3000 die Sendung Kommt die Umwelt unter die Räder? Ein Interview mit den Verkehrsreferenten des BUND. Und zum anderen ein Bericht über die zweite Solarmobilsalon der Schweiz. Das war wohl eine Ausstellung und dazu ein Bericht. Heute Abend 20 bis 21 Uhr Radio Dreikland 102,3 MHz. So, nächster und vorletzter Hinweis auf die Veranstaltung, die wir schon vorhin angekündigt haben. Heute Abend im Radikaldemokratischen Zentrum um 8 Uhr. Von der Stadtteil-Inni Stühlinger ein Bericht zum Hamburger Schanzenviertel, Sanierung dort und was wir vielleicht von den Hamburgern lernen können, Ideen dazu und längere, hoffentlich fetzige Diskussionen.